Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zur Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Im Studio verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Frieda Schöbel vom Friedenszentrum und als Hauptgast Dr. Wolfgang Kertle. Unser Thema heute lautet Entwicklung der gewaltfreien Aktion in Deutschland. Wolfgang Kertle, Politologe, engagiert sich seit 1966 für gewaltfreie Aktion. 1972 gründete er die Zeitschrift Graswurzelrevolution mit dem Ziel der Überwindung von Gewalt und Herrschaft durch Macht von unten. Für die weltweite Friedensbewegung hat dieser Ansatz grundlegende Bedeutung gewonnen. 1979 begann er mit den Vorbereitungen zur Gründung der Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion Kurve Wustrow im Wendland. Bis 1990 folgten dann Aufbau und inhaltliche Mitarbeit. 1982 promovierte er zum Thema gewaltfreier Widerstand gegen den Truppenübungsplatz im französischen Lazac. 12 Jahre lang unterstützte er den Aufbau des Archiv Aktiv für gewaltfreie Bewegungen. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Archiv Protest, Widerstand und Utopie im Hamburger Institut für Sozialforschung.
Wolfgang, wodurch bist du eigentlich motiviert worden, dass du dich um die Technik des gewaltfreien Handelns gekümmert hast und darüber gearbeitet hast? Außerdem wäre es natürlich gut zu hören, ob du vorher schon von erfolgreichen Beispielen des gewaltfreien Handelns gehört hattest und welche waren das?
Der Anfang war bei mir das Entsetzen über die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges beziehungsweise die Bilder von KZ-Opfern und den Leichenbergen dort, und ich mir die Frage gestellt habe, darf das wieder passieren, und kam dann zu der Entscheidung, den Kriegsdienst zu verweigern. Und relativ bald kam dann die Gegenfrage, und wie kann man sich denn wehren auf eine andere Weise als außer Militär? Und da hatte ich selber so mir was zusammengedacht, was ich später dann wiedergefunden habe bei Theodor Ebert in den Theorien oder über den Es ist die soziale Verteidigung. Da hatte ich aber noch nichts von gewaltfreier Aktion gehört zu dem Zeitpunkt, sondern das hat sich daraus entwickelt, als dann 1968 die tschechoslowakische Bevölkerung sich gegen den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen auf gewaltlose Weise gewehrt hat, sah ich, dass das tatsächlich Methoden gibt, die dort zwar noch sehr spontan ausgeübt wurden, aber die in diese Richtung führten. Und als ich dann Artikel in der Zeit und im Spiegel von Theodor Ebert darüber las, fühlte ich mich sehr bestätigt darin, dass das nicht nur eine Fantasie ist, sondern dass das ein Ansatz ist. Und erst danach habe ich mich dann damit beschäftigt, was es da überhaupt in der Richtung in der Geschichte schon mal gegeben hat, und stieß dann so langsam auf die Beispiele von Gandhi, Martin Luther King und so weiter.
Wolfgang, du hast deine Doktorarbeit über den gewaltfreien Widerstand im französischen Lazac geschrieben. Wo liegt der Lazac und worum ging es im Lazac?
Der Lazac ist eine Hochebene am südlichen Rand des Zentralmassivs und liegt ungefähr 100 Kilometer westlich von Montpellier, vom Mittelmeer entfernt. Und der bekannteste Ort dort in der Nähe ist Roquefort, wo der Schafskäse herkommt. Und die Bauern auf der Hochebene ziehen eben die Schafe auf, die die Milch für den Roquefort liefern. Von daher ist, um das einzusortieren. Worum es ging, es gab auf dieser Hochebene außer der Schafzucht kaum andere Landwirtschaft, kaum andere Erwerbsmöglichkeiten. Und die Gegend wurde seit Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich immer mehr entvölkert. Also Menschen zogen ab und suchten Arbeit woanders. Und so ist auch dann 1907 dort ein Truppenübungsplatz eingerichtet worden mit 3000 Hektar. Und da gab es keine Probleme mit den restlichen Menschen dort auf der Hochebene, bis dann am Anfang der 70er Jahre die Armee oder die Regierung, das Verteidigungsministerium in Paris dachte, gut, da gibt es so viel Land, was wir brauchen könnten für unsere Militärübungen und das Ausprobieren von Raketen und Panzern, Geschossen. Und es gab den Plan, diesen Truppenübungsplatz von 3000 auf 17.000 Hektar zu erweitern. Das hätte bedeutet, dass dadurch 109 Familien ihre Existenz verloren hätten, indem durch diese Erweiterung sie ihre Höfe aufgeben mussten. Und das gab erst einen Schock. Aber es dauerte ein Jahr lang, bis die Menschen dort sich zusammengefunden haben. Vorher waren sie noch relativ misstrauisch gegeneinander, weil sie dachten, ja, wenn der jetzt nicht gleich verkaufen will, dann will er vielleicht den Preis für die Enteignung hochtreiben. Aber es dauerte dann ein Jahr, bis sie dann zusammengefunden haben, mit Hilfe dann eben auch von Kräften von außerhalb. In dem Fall spielte die katholische Kirche eine positive Rolle, die sie darin bekräftigt hat, dass sie ein Recht haben zu bleiben und als Christen eigentlich sogar die Pflicht haben, sich zu wehren, dass ihre Existenz beraubt zu werden. Und das ist ein ganz spannender Prozess gewesen, den ich dann untersuchen durfte, wie auf sehr konservativen Landwirten, die eigentlich nie die Idee gehabt hatten, sich gegen Staat und Militär aufzulehnen, dann so langsam eine Radikalisierung stattfand, die mehr und mehr sich nicht nur selbst gewehrt hat gegen diese Enteignungsprozeduren, sondern dann eine ganz große Bewegung in Frankreich angestoßen hat, die sich mit ihnen solidarisiert hat. Es wurde dann später zu einem Treffpunkt von ganz vielen Bewegungen, die und Auseinandersetzungen in Frankreich in unterschiedlichsten Themenbereichen, ob das nun Arbeiter waren, die gestreikt haben und zum Teil ihre Fabriken besetzt haben, wie in Besançon gab es eine Uhrenfabrik, die besetzt wurde. Und die sind dann als Delegation mit der Gewerkschaft dann dort auf den Larzac gekommen und viele andere Beispiele. Ja, ich habe darüber 10 Jahre diesen Auseinandersetzungen von 71 bis 81 verfolgen können, also unmittelbar immer dran gewesen. Ich wusste ja nie, wann es aufhört und hatte dann aber dann das Glück, dass ich, also als es 1981 diese Auseinandersetzung beendet wurde, der Staatspräsident Mitterrand gewählt und wurde und sein Versprechen einlöste, dass der Larzac zivil bliebe. Da konnte ich dann erstmal meine Recherchen abschließen und die Dissertation.
Du bist ja nachher nach Berlin ins Studium gegangen und hast Politik studiert und Geschichte. Und dann hast du diese Dissertation über den Larzac geschrieben. Mich würde interessieren, wer dich zu dieser Untersuchung angeregt hat.
Angeregt haben mich im Grunde genommen die Bauern selber. Ich hatte das Glück, dass ich französische Zeitschriften abonniert hatte. Also ich war mit einer Französin verheiratet, was das auch erklärt, dass ich ganz gut die Sprache dann gelernt habe, besser als in der Schule. Und ich las verschiedene französische Zeitschriften, unter anderem Témoignage Chrétien, was eine Zeitschrift, eine katholische linke Zeitschrift ist, die aus der Résistance entstanden war. Und da fand ich halt in jeder Nummer Artikel über diese Auseinandersetzung, die ab 1971. Und die Idee daraus, eine Dissertation zu schreiben, ist dann erst sehr spät dann, entstanden. Ich habe diese Auseinandersetzung verfolgt. Zuerst habe ich mir immer mehr Informationen dann auch schicken lassen, so auch Informationen, also Rundbriefe von den Bauern, von der Unterstützerbewegung und bin dann immer öfter dann auch hingefahren und habe mich für ein, zwei Wochen dort aufgehalten, habe mit Menschen gesprochen. Und je mehr ich dort erfahren habe, desto mehr hat es mich angeregt, weil ich gemerkt habe, dass die, ja, es viele Impulse gegeben hat in die französische Gesellschaft. Es ist auch heute noch so, dass wenn irgendwo ein populärer Widerstand irgendwo entsteht, wie zum Beispiel im Moment gegen den Bau eines riesen Flughafens in der Nähe von Nantes, da heißt es dann in der französischen Presse, entsteht hier ein neues Larzac. Also es ist Symbol und gleich geworden für einen von der Bevölkerung getragenen Widerstand. Und die Fantasie, die dort dann entwickelt wurde und ja, es regt einfach an. Und ich habe dann im Laufe zehn Jahre lang das immer wieder verfolgt, habe Vorträge darüber gehalten, über die Entwicklung dieses Widerstandes, habe dann Artikel geschrieben und konnte dann, ich bin nicht in Archive gegangen und habe mir im Nachhinein die Materialien geholt, sondern ich war vor Ort und konnte das, was ich schriftlich gesammelt hatte, dann auch abgleichen in Interviews mit den unterschiedlichen Akteuren. Und das hat die Sache dann abgesichert und angereichert, so dass ja ich konnte dann auch diese Erfahrungen auch einfließen lassen über Vorträge in Auseinandersetzungen in Deutschland. Also ich bin damit sogar in der DDR gewesen, habe also dort erzählt, in Sachsen bei Freunden, die dort Friedensseminare gemacht haben. Es ist im Hunsrück oder in Mutlangen sind Texte auch aus dem Larzac verbreitet worden. Also das kann man schlecht jetzt direkt messen, welcher Beitrag was gebracht hat. Aber zum Beispiel in Gorleben kann man es deutlich sehen, der Trek nach Hannover ist unmittelbar vom Larzac kopiert worden. Es gab mehrere große Züge von Larzac nach Paris, das sind 710 Kilometer. Die haben sie zuerst mehrfach gemacht. Das erste Mal haben sie 60 Schafe nach Paris gebracht, die unter dem Eiffelturm gegrast haben. Das gab tolle Bilder, die in die Weltpresse dann auch kamen. Das zweite Mal sind sie mit Traktoren losgefahren. Das war eben dann das Beispiel für den Trek nach Hannover. Und genau dieses Bild, die Plakate, die jetzt dafür gemacht wurden, die sind kopiert worden, dass dort in einem Schild, Vorsicht, es geht hier nicht weiter, da stand also dieses rote Zeichen mit dem weißen Strich, da stand dann ursprünglich Larzac. Und das Gleiche gab es dann an, da stand da stattdessen Gorleben. So. Und es waren Larzac-Bauern im Trebel bei den Gorleben-Bauern oder Wendland-Bauern. Da also diese Zusammenhänge sind sehr praktisch dann auch gewesen. Und so könnte ich etliche Beispiele auch bringen, wo es Spuren von Anregungen oder von Kopien oder von Weiterentwicklung in Deutschland oder auch in anderen Ländern gab, was im Larzac passiert war.
Wolfgang, wer sind die wichtigsten Theoretiker der gewaltfreien Aktion?
Aus meiner Sicht sind die wichtigsten Theoretiker der gewaltfreien Aktion diejenigen, die auch in die Praxis gegangen sind. Also da würde ich dann nennen Mahatma Gandhi oder Martin Luther King, die sehr wichtig waren für gewaltfreie Bewegungen und die aber während dieser Bewegung dann auch Texte geschrieben haben, die prägend für die Theorie geworden sind. Ansonsten würde ich nennen einmal den Amerikaner Gene Sharp in Boston, der sehr viel theoretisch gearbeitet hat, einen sehr pragmatischen Zugang im Vergleich eben zu diesen Bewegungen, die Martin Luther King und Gandhi, die doch stark auch spirituell beeinflusst waren. Und im deutschen Sprachraum würde ich Theodor Ebert, ein Politikprofessor in der Berliner Freien Universität, nennen, der sicher am meisten dazu in Deutschland gearbeitet hat.
Aber wie sind denn die Bauern im Larzac überhaupt auf die Idee gekommen, die gewaltfreie Aktion anzuwenden? Denn man kann wohl doch dabei davon ausgehen, dass sie jetzt dafür nicht extra ausgebildet worden sind.
Es ist überhaupt nicht selbstverständlich gewesen, dass sich die Bauern für gewaltfreie Aktionen entschieden haben. Es wäre am Anfang eher wahrscheinlich gewesen, dass sie geguckt haben, dass jeder sich für sich aus möglichst das Beste aus der Situation macht, sich die Entschädigung hochtreibt. Und es war wirklich nur möglich, durch den Einfluss von relativ von außen, das katholische Landvolk, also die katholische Kirche, hatte ich schon erwähnt, die ihnen ein Stück geholfen hat, das, ihr Selbstbewusstsein gegenüber den Städtern zu stärken. Mhm. Aber auch einfließen ließ schon vorher, unabhängig von dieser Erweiterung, dass Waffenexporte, die in Frankreich ja auch eine große Rolle spielte, genauso wie nicht nur wie die Militäreinsätze, die es überall dann auch in Afrika und so weiter gab, etwas Unmoralisches oder jedenfalls etwas ist, was sie mit ihrem christlichen Verständnis eigentlich nicht akzeptieren sollten. Und von daher gab es dann die Argumentation, ging ihnen dann relativ leicht ein, als es dann hieß, hier sollen Waffen ausprobiert werden, die dann in anderen Ländern entweder angewandt werden von der französischen Armee oder verkauft werden an fremde Armeen. Und anschließend nach dem Krieg, da war gerade der Biafra-Krieg dann auch, kommen dann die Hilfsorganisationen und wollen Geld für die Opfer haben. Und das wäre doch viel sinnvoller, wenn wir das gleich, was wir vermeiden, verhindern können, vor Ort verhindern. Das heißt, es gab zum Beispiel für eine Großdemonstration von 100.000 Menschen auf dem Larzac das Motto, Waffen bringen Tod, Getreide bringt Leben. So, dass sie das so gegeneinander gestellt haben, das sind Elemente, die dahin geführt haben. Aber wichtig war vor allen Dingen auch, dass eine kleine Gemeinschaft, die in der Nähe 60 Kilometer weiter wohnte, die sich an Gandhi orientierte, dorthin gekommen ist und die organisierten dann eine größere Fastenaktion. Also ein Mensch, der selbst Lanza del Vasto hieß der, der in den 30er Jahren sich längere Zeit bei Gandhi aufgehalten hatte und dann in ein Ashram in der Nähe aufgebaut hatte, also eine Gemeinschaft, die sich auch schon während des Algerienkriegs verhalten hatte, gewaltfrei, kam dorthin, sagte, ich setze mich hier hin und faste 14 Tage lang und ihr könnt jeden Abend zu mir kommen, wir sprechen über eure Probleme und ich erzähle euch, wie es möglich ist, sich ohne Gewalt zu wehren. Und das war zuerst sehr merkwürdig für die Bauern, dass Leute überhaupt fasten und dann auch noch was solche Dinge erzählen. Aber es hat offensichtlich zum Erfolg geführt, weil am Schluss dieser 14 Tage kamen auch noch 3 Bischöfe aus der Region, die dann die letzten 24 Stunden mitgefastet haben. Und das Ergebnis war, klingt manchmal wie ein Wunder, aber es gab dann 103 Familien, die sich gegenseitig geschworen haben, wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Wir lassen uns gegenseitig nicht im Stich. Keiner geht freiwillig weg. In diesem Text stand nichts von Gewaltfreiheit, aber faktisch war es das. Das Verständnis ab da war klar, auch in allen Äußerungen, die dann kamen, wir werden uns nicht mit Gewalt wehren, sondern weil es klar ist, wenn wir unsere Gewehre nehmen würden oder sonst irgendetwas, dann würden wir sowieso verlieren müssen, weil der Staat stärker ist als wir. Wir hätten da gar keine Chance. Dazu kam, dass zu der Zeit verschiedene Gruppen aus dem nach Pariser Mai dann noch unterwegs waren, also Maoisten, die zum Teil den langen Marsch versuchten in der Bretagne, aber auch in Okzitanien, wo Larzac liegt, also in Südfrankreich, und die dann bei den Bauern zeitlang gearbeitet haben und versuchten, sie zu agitieren. Und da kam dann das Gegenargument, dass sie sagten, diese Maoisten wollten den Bauern sagen, so nehmt doch eure Gewehre und wehrt euch. Und diese beiden Argumente kamen gleichzeitig auf die Bauern zu. Und es gab Aktionen, irgendwelche Leute, die nicht, wahrscheinlich waren es auch, man kann es nicht beweisen, wer es war. Es gab jedenfalls zum Beispiel Attentate gegen eine Kaserne dort. Ein Hubschrauber ist in die Luft gesprengt worden, ein Parteilokal der Gaullisten ist angegriffen worden. Und das waren alles Dinge, wo die Bauern dann sagten, nee, das wollen wir nicht. Und das war am Anfang sehr zögerlich, weil sie diese Methoden ja selber auch noch nie ausprobiert hatten. Und sie sind auch nicht in dem Sinne ausgebildet worden, sondern sie haben sich vorsichtig in diese Aktivitäten reinbegeben und haben gesagt, wir sind nicht alle jetzt absolute Pazifisten. Und manche haben gesagt, ich probiere das jetzt mal aus. Eigentlich ist es mir sehr fremd. Normalerweise würde ich zurückschlagen. Aber weil wir uns einig sind, weil wir uns gegenseitig das geschworen haben, machen wir so lange diese gewaltfreien Linie, wie es funktioniert. Und wenn es dann auseinanderbrechen sollte, dann kann man immer noch weiter überlegen. Und mit dieser geschlossenen Linie sind sie dann aber auch auf die Unterstützerbewegung zugegangen. Sie haben gesagt, haben die verschiedensten Gruppen angesprochen, außer den Faschisten, bitte unterstützt uns. Also ob das Ökologen waren, die ökologische Bewegung, die Frauenbewegung, die Regionalisten dort in Occitanien, die Gewerkschaften und die also unterschiedlichste Gruppierungen, die Pazifisten sowieso, aber auch die unterschiedlichen sozialistischen Gruppen. Es ist gut, wenn ihr uns unterstützt, aber respektiert unsere Linie. Und das haben sie durchgehalten. Und das war sehr wichtig, dass sie da nicht nur verbal das immer wieder betont haben, sondern dass in dem, was sie getan haben, und das könnte man dann auch nochmal ein paar Beispiele dafür bringen, in ihren Aktionen gezeigt haben, was sie damit meinen.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Bei mir im Studio sitzen heute Dr. Wolfgang Hertle und Frieda Schöbel. Unser Thema lautet Entwicklung der gewaltfreien Aktion in Deutschland. Bisher haben wir uns überwiegend mit Frankreich, Lazac, beschäftigt. Wann begannen denn die gewaltfreien Aktionen auch in Deutschland?
In Deutschland ist die Theorie und Praxis von Mahatma Gandhi schon seit den 20er Jahren bekannt gewesen durch Schriften aller Art. Aber die Praxis hat relativ verzögert und spät angefangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde zwar relativ viel über Gewaltlosigkeit und Gewaltfreiheit geschrieben und gesprochen, aber sie ziemlich verkürzt mit Kriegsverweigerung gleichgesetzt. Die anderen Möglichkeiten und die gewaltfreie Aktion bietet, sind dann mehr oder weniger nicht gesehen worden und im Klima des Kalten Krieges auch nicht, hatten auch ziemlich wenig Chancen. Es gab zwar gewaltlose Aktionen, wie zum Beispiel sehr früh schon Ende 1951 die Besetzung von der Insel Helgoland durch Studenten, die dann in der Folge dann zwar schnell geräumt wurden, aber dann doch in der Folge dazu geführt hat, dass Helgoland nicht weiter bombardiert wurde von der Royal Air Force, sondern dann der Bevölkerung wieder zurückgegeben wurden. Da könnte man einige Beispiele dann noch weitere erzählen, in der aber Gewaltfreiheit nicht als Motiv im Vordergrund stand, sondern es waren faktisch gewaltlose Aktionen. Die ersten Aktionen, die es meines Wissens dann auch mit der Gewaltlosigkeit verbunden waren, waren dann Ende der 50er Jahre im Zusammenhang mit der Remilitarisierung, als dann in deutschen Städten englische oder amerikanische Raketen stationiert werden sollten, als die Atombewaffnung anstand. Da gab es die ersten auch Sitzproteste vor Kasernen in Duisburg und in Dortmund. Und im Laufe des Ostermarsches, der dann 1960 begann, nach britischem Vorbild, entwickelte sich dort auch eine Kultur des gewaltfreien Aktion, wobei der Marsch eben auch eine von vielen Aktionsformen ist. Aber innerhalb dieser Bewegung wurde mehr und mehr dann auch geguckt, was gibt es für Beispiele in anderen Ländern. Und in England gab es eben neben den Ostermärschen zu den Atomwaffenstandort Aldermaston auch das Komitee der 100 um den Philosophen Bertrand Russell, die große Aktionen zivilen Ungehorsams organisiert haben, wo tausende Menschen dann vor dem Regierungsgebäude einen Sitzprotest gemacht haben und dann von der Polizei geräumt wurden. Solche Beispiele kamen dann langsam auch nach Deutschland. Wenn Gruppen Aktionen Aktionen grenzüberschreitend gemacht haben, wie zum Beispiel 1961 der Marsch von San Francisco nach Moskau, der auch durch die beiden deutschen Staaten ging, hatte das unterwegs durchaus anregende Bedeutung, dass Menschen, die daran teilnahmen, anschließend dann auch weiter in gewaltfreien Aktionsgruppen in ihren Städten überlegten, wie sie gewaltfrei vorgehen könnten, sei es zur Unterstützung der französischen Kriegsverweigerer, gab es Aktionen, als de Gaulle mal einen Besuch machte in Deutschland und viele andere Anlässe gegen die französischen Atomtests gab es Aktionen, bis hin eben dann in die, am Ende der Entwicklung der Ostermärsche, die außerparlamentarische Opposition sich entwickelt hatte und dort wiederum Beispiele aus den USA der Bürgerrechtsbewegung dann übernommen wurde.
Ich denke, unsere Hörer sind auch besonders daran interessiert, wie denn nun die Praxis einer Ausbildung für die gewaltfreie Aktion aussieht. Es wäre zu fragen, gab es denn vorher schon Trainings, bevor die gewaltfreie Aktion in Deutschland angewendet wurde? Und damit verbunden auch die andere Frage, kann das denn jeder Mensch eigentlich erlernen? Das geht ja hinein bis in die Friedenserziehung in der Familie, von der heute viel geredet wird. Dort hält man es für möglich, aber wie sieht das dann in der Öffentlichkeit aus? Kann das auch jeder Bürger und jede Bürgerin schaffen, sich gewaltfrei zu verhalten? Und wie sieht überhaupt solch ein Training aus?
Es gab schon in den 50er Jahren, als die Idee der Gewaltlosigkeit erst sehr allgemein in Deutschland besprochen wurde, Angebote für Ausbildung, es gab Kurse für Kriegsverweigerer, die als gewaltlos Ausbildung bezeichnet wurden. Wenn man das aber genauer anguckt, Professor Nikolaus Koch hat diese Kurse hauptsächlich gemacht, waren das mehr argumentative, also Ausbildung für Diskussionen, sich zu wappnen. Und es war zwar verbal, ging es um Aktion, aber faktisch ging es mehr um Argumente. Die erste im praxisorientierte Geschichte war eine Übersetzung eines amerikanischen Handbuches für gewaltfreie Aktion, das im Verband der Kriegsverweigerer dann verbreitet wurde und übersetzt worden war von Konrad und Helga Tempel, die auch den Ostermarsch dann 1960 angeschoben haben in Deutschland. Und dieses Handbuch für gewaltfreie Aktion von Charles Walker kam aus der amerikanischen Praxis. Und es dauert aber immer noch eine Zeit bis in die 70er, bis dann wirklich praxisorientierte Trainings stattfanden. Und dazu kam also wesentlich auch ein Mensch aus den USA nach Deutschland, Erich Bachmann, der seinen Friedensdienst in Deutschland machte, also Ersatzdienst praktisch für den, arbeitete längere Zeit in Bückeburg. Dort gab es seit 1948 ein Freundschaftsheim, das schon sehr viel auch in der Richtung getan hatte, was jetzt Begegnung mit Menschen aus anderen Ländern organisiert hat, die jetzt aus den USA, aus Neuseeland, aus England und so weiter mit Quäkern und unterschiedlichen Menschen, die diese Begegnung hatte den Vorteil, dass man über die Gespräche sehr viel aus deren Praxis dann auch erfahren konnte. In den USA hat es schon seit Anfang der in den 40er Jahren die ersten Aktionen in der Bürgerrechtsbewegung gegeben und gerade die Quäker haben dort sehr viel auch getan, um in Richtung was Fortbildung angeht. In Philadelphia zum Beispiel sind besonders viele Quäker-Einrichtungen und dort wurden auch dann Trainer ausgebildet. Und Erich Bachmann hat eben in Deutschland dann ab den Anfang der 70er Jahre eine ganze Menge Menschen ausgebildet in Training, also Training für Trainer gemacht. Es gab in den 70er, 80er Jahren relativ umfangreiche Trainingskollektive in Deutschland, die dann in der Friedensbewegung und in der Anti-AKW-Bewegung Menschen vorbereitet haben auf Aktionen. In Deutschland hat sich relativ oft dann reduziert auf die direkte Vorbereitung auf Aktionen wie Blockaden oder andere Konfrontationen mit der Polizei oder Go-Ins und so weiter. Also wirklich dann, dass das Verhalten vorher eingeübt wurde, also indem man Situationen simuliert hat und die Leute Erfahrungen mit sich selbst machen konnten, wie sie dann darauf reagieren, auf die eventuell Gewalt, die ihnen entgegenkommt. In den USA, wenn ich das jetzt vergleiche, gab es durchaus auch wesentlich umfangreichere, zum Teil monatelange Trainings, in denen sehr viel tiefer in die Situation reingegangen wurde, dass man eine Analyse der entsprechenden Konflikte gemacht hat. Welche Kräfte spielen da eine Rolle? Was müssen wir berücksichtigen? Nicht nur die reine Aktion, die vielleicht am Schluss steht, sondern eben schon sehr viel früher zu überlegen, was alles dort eine Rolle spielt, um dann in einem ausgiebigen Strategieplan dann entsprechende Aktionen dann auch auszuarbeiten. Im Gegensatz auf der anderen Seite, das andere Extrem sind dann die Aktionen oder die Situationen wie auf dem Larzak oder in Gorleben, wo Menschen ohne jegliche Ausbildung versucht haben, Aktionen zu machen. Und diese beiden Kulturen haben sich zum Teil auch sehr gerieben, dass dann, wenn Leute kamen und wir bringen euch jetzt bei, wie man Aktionen macht, dann gar nicht gut ankam bei denen, die schon Aktionen gemacht haben, ohne dieses Vorwissen und diese Erfahrung gemacht zu haben. Aber konkret war es bei den Castortransporten im Wendland schon auch eine wichtige Erfahrung, dass wenn ganz viele Menschen zusammenkamen um von außerhalb und sich zum ersten Mal sahen und gar nichts voneinander wussten, dass dann in einem Training, die dort angeboten wurden, Menschen sich kennenlernen konnten in Kleingruppen und dann auch erfahren konnten, wie die Menschen denken, wie sie fühlen auch, wie weit sie gehen würden in einer bestimmten Situation, dass sie sagen, okay, ich gehe bis zu den und den Punkt und falls aber jetzt die Polizei dies und jenes macht oder andere Demonstranten meinetwegen etwas tun, was ich nicht gut finde, ziehe ich mich zurück, dann wird das respektiert, dann weiß aber auch jeder vorher, sofern es ehrlich miteinander umgegangen wird, auf was lasse ich mich ein? Und diese Art von Training war in der Ökologie- und Friedensbewegung der 70er, 80er, 90er Jahre sehr wichtig. Heute sind diese Trainingskollektive relativ klein geworden. Damit kann man kein Geld verdienen. Dafür sind aber viele dieser Trainer heute in der Erwachsenenbildung auch in Konfliktprävention und dieser Arbeit dann eingestiegen. Und ja, es muss eigentlich heute wieder neu aufgebaut werden, dass es so ein Netz von auch aktionsvorbereitenden Trainings gibt. Ob es für jeden Menschen zugänglich ist, ich denke, das Training hilft auf jeden Fall jedem. Ob die Menschen zu jeder Aktion bereit und fähig sind, ist eine ganz andere Frage. Aber das können sie genau auch in den Trainings erspüren und erlernen. Aber es ist keine intellektuelle oder Voraussetzung, Hürden, dann, die Menschen dann da ausschließen würden. So. Also ich denke, gerade Beispiele wie im Larzak oder Volksbewegungen kann man dann auch oft feststellen, dass Menschen auch ohne Bildung dann ein ganz natürliches Gefühl dafür haben können, was jetzt in der Situation angebracht ist. Da denke ich zum Beispiel an eine Bäuerin, die mir dann erzählt hatte, ganz am Anfang, als es der Larzak sich die Bauern sich entschieden hatten für Gewaltfreiheit, gab es dann eine Auseinandersetzung auf der Straße mit Soldaten. Und dann hatte sie gemerkt, die Wut in ihr auf und sie hätte beinahe dann eben zurückgeschlagen. Und bis ihr dann im Kopf, bis ihr klar wurde, wir haben ja ausgemacht, dass wir nicht zurückschlagen. Und dann hat sie es dann so formuliert, ich muss den Polizisten in mir besiegen. Das heißt, dass ich nicht genauso handle wie die Gegenseite, sondern bewusst anders, eben ohne Gewalt.
Ein ganz wichtiges Beispiel für gewaltfreie Aktionen möchte ich am Schluss noch benennen. Das ist der zivile Friedensdienst. Dieser zivile Friedensdienst wird in Deutschland seit etwa 1996 und 1998 organisiert. Die Ideengeber und die Schreiber, die Entwerfer der Ausbildungspapiere stammen eigentlich alle aus der Friedensbewegung, wie zum Beispiel der schon erwähnte Konrad Tempel. In der Frankfurter Rundschau vom 14. Januar zum Beispiel schreibt der Friedensforscher Andreas Buro, dass dieser zivile Friedensdienst eigentlich die entscheidende Institution werden könnte, um die Bundesregierung auch zu beeinflussen, auf diesem Sektor mehr zu tun. Das heißt, er fordert, dass die Bundesrepublik sich von dem militärischen Denken verabschiedet, und er meint, dass bei der Stärke, die Deutschland darstellen könnte, die Festlegung auf einen zivilen Friedensdienst, auf einen gewaltfreien Dienst, ein gutes Vorbild für den Rest der Welt abgeben könnte. Und das würde natürlich bedeuten, dass das jetzige Verhältnis zwischen Militär und zivilen Friedensdienst, das ungefähr 1 zu 100 oder 1 zu 300 dargestellt werden kann, dass dieses Verhältnis also mindestens schrittweise kräftig abgebaut werden müsste. Das Interessante ist, dass es genügend junge Menschen gibt, die gern diesen zivilen Friedensdienst machen würden. Das ist momentan eine viermonatige Ausbildung in Bonn. Und bisher ist es noch nicht ganz möglich, alle Bewerber auszubilden. Der Grund ist natürlich, dass man dafür Geld braucht. Ein weiteres Beispiel ist natürlich der ehemalige Mitarbeiter der Ausbildungsstätte in Wustrow, hier bei Lüchow-Dannenberg, der inzwischen bei der Akademie für Konflikttransformation in Bonn auch lehrt. Das heißt, der kommt auch direkt aus der gewaltfreien Bewegung und bildet nun die Teilnehmer des zivilen Friedensdienstes aus.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okawelle 104,6. Das Friedensbündnis trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat in der reformierten Gemeinde am Wendentorwald 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info, wo man sich über einen Link auch die bisherigen Sendungen, allerdings ohne die schönen Musiktitel, anhören kann. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss, Hans.